Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor einigen Tagen bekam ich von einem Bekannten den Hinweis zugespielt auf eine Webseite im Internet, die für Meditation wirbt. Nicht, dass er dachte, ich brauchte das, sondern er fand das theologisch sehr interessant, was dort angepriesen wurde, nämlich ein Weg, um unsere Schuld uns selbst zu verzeihen. Alle deine Schuld lerne dir zu verzeihen. Und dann wird dem Leser gesagt, dass das ja ein sehr zermürbendes Gefühl sei, Schuld mit sich herumzutragen, das würde den Alltag belasten, könnte sogar gesundheitliche Probleme nach sich ziehen und deswegen müsse man das gut reflektieren, auch überlegen, bei wem muss ich mich möglicherweise entschuldigen. Aber das Entscheidende ist dann auf das, worauf alles hinausläuft, nämlich die Vergebung. Du musst lernen, dir selber zu vergeben, ist die Message. Und das entscheidende Wort dort lautet Selbstmitgefühl. Also haben Sie ein gutes Selbstmitgefühl? Das ist die Frage. Erstmal sollen Sie sich fragen, wusste ich es wirklich nicht besser? Das ist ja auch schon eine Möglichkeit, sich selbst zu entschuldigen, dass man sagt, ich wusste es einfach nicht so. Und dann geht es darum, mehr Akzeptanz für das eigene Verhalten zu entwickeln und dir leichter zu verzeihen. Natürlich hast du einen Fehler gemacht, möglicherweise, okay. Das heißt aber nicht, dass du an sich ein schlechter Mensch bist. Versuche auch deine positiven Eigenschaften und Charakterzüge im Blick zu behalten. Und dann eben die große Frage, wie kann ich mir mehr Selbstmitgefühl schenken? In solchen Momenten ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns mehr Selbstmitgefühl schenken und liebevoll mit uns und unserem Körper umgehen. So können wir uns dann verzeihen. Liebe Gemeinde, wenn man das als Christ liest, dann kann man kaum anders, als mindestens etwas zu schmunzeln. Das habe ich auch an Ihren Reaktionen gesehen. Einfach weil das so unrealistisch ist, was hier beschrieben wird, dass man versuchen will, das Schuldproblem ohne Gott zu lösen. Für einen Christen ist das absurd, das so zu hören und so zu lesen. Da fragt man sich erstmal, meinen die das ernst oder ist das irgendwie Ironie? Die Verfasser haben das aber wirklich ernst gemeint. Ich habe nochmal nachgelesen. Warum? Weil ihnen Gottes Information über die wahre Situation des Menschen fremd ist. Darum. Weil sie Gottes realistische Aufklärung darüber offensichtlich noch nie gehört haben. Oder zumindest nicht so gehört haben, dass sie es verstanden hätten und dass es ihnen zu Herzen gegangen wäre. Und hier genau liegt ein ganz entscheidender Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Genau an diesem Punkt hatte Jesus im Gleichnis, das wir letzten Sonntag studiert haben, aufgezeigt, lässt sich der Gegensatz festmachen. Sie erinnern sich das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, Markus 4, Vers 1 bis 20. Wir hatten gesehen, ein Evangelium, vier verschiedene Reaktionen. Gottes Wort trifft auf vier verschiedene Herzensböden. Und nur auf dem vierten Herzensboden bringt es Frucht. Der erste ist hart, da dringt der Same des Wortes Gottes nicht ein. Der Teufel nimmt den Samen weg. Der zweite Herzensboden hat nur eine dünne Erdschicht und darunter ist er ganz felsig. Da kommt schon gleich das Geröll. Es kann keine Wurzeln schlagen, dieser Same. Ein oberflächliches Herz. Der Same geht kurzfristig auf, kurzfristige Begeisterung, kurzfristige emotionale Bewegung. Aber dann fällt das auch schon schnell wieder in sich zusammen, das oberflächliche Herz. Und nach dem harten und dem oberflächlichen Herzen dann der dritte Herzensboden, der hat zwar tiefe Erde, da könnte ein Same Wurzeln schlagen, aber dieser Erdboden ist vermischt mit Dornensamen und der Dornensamen wächst auf zusammen mit dem guten Samen und am Ende erstickt der Dornensamen die keimende Frucht. Das ist ein gespaltenes Herz, dessen Frucht, die am Entstehen zu sein scheint, letztlich von den weltlichen Sorgen und Interessen erstickt wird. Falsche Prioritäten machen alles kaputt. Es kann kein wahres geistliches Leben wachsen. Und dann der vierte Herzensboden ist der gläubige Herzensboden. Hier wird das Wort dankbar aufgenommen. Hier bringt der Same gute Frucht. Das war Vers 20, mit dem wir geendet hatten und mit dem wir heute beginnen wollen. Markus 4, Vers 20, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Und dann in unterschiedlichen Größenordnungen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Und wir hatten gesehen, im letzten ist es egal, ob sie Ackerfeld 1, 2 oder 3 sind, wenn sie nicht 4 sind. Das ist ein Kennzeichen des Christen. Er hört Gottes Wahrheit. Er nimmt sie auf. Er ist empfänglich dafür. Er lässt sein Leben von Gottes Wahrheit durchpflügen. Er reagiert darauf, wenn Gottes Wahrheit ihn anspricht. Und er misst alles, was er sonst noch liest, eben an Gottes Wahrheit, die Gott ihm gezeigt hat, in seinem Wort. Man könnte es auch mit einem Bild ausdrücken, wenn er Christ wird, fängt er plötzlich an, Gottes Sprache zu sprechen. Wenn Gott redet, versteht der Christ. Nicht alles, nicht hundertprozentig, aber er versteht das. Das sind für ihn nicht einfach nur böhmische Dörfer. Er fängt plötzlich an, Gottes Sprache zu verstehen. Für jeden anderen bleibt das, was Gott sagt, eine Fremdsprache. Und so hatten wir es gesehen bei der Lydia. Ich erinnere noch mal daran, in Apostelgeschichte 16, wo Lukas schreibt, Apostelgeschichte 16, der tat der Herr, eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Die Frau hört, Gott hat ihr einen guten, gläubigen Herzensboden geschenkt. Sie hört, sie nimmt das auf, sie bekehrt sich und es bringt Frucht in ihrem Leben. Und die Frucht besteht darin zunächst mal, dass sie ihr Haus öffnet für die Christen dort in der Stadt und in ihrem Haus eine Hausgemeinde beginnen kann. Sie hört auf Gottes Wort, sie nimmt es für bare Münze, sie klammert sich daran, sie richtet sich danach. Und so begegnet sie Gott selbst in seinem Wort, das er ihr offenbart. Und dann wachsen die Früchte. Und so war es auch bei uns. So war es bei jedem von uns, der zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Irgendwann traf uns das Wort. Irgendwann merkten wir, da redet Gott, das ist wahr und das muss ich hören. Und daran hängt mein Leben. Und dann haben wir dem Folge geleistet, was Gott dort sagt. Wir haben uns gebeugt vor Jesus. Wir haben zugegeben, dass wir ihn brauchen als unseren Retter von unserer Schuld, weil nur er unsere Schuld getragen hat, die uns ansonsten in die Verlorenheit geworfen beziehungsweise in der Verlorenheit festgehalten hätte. Und dann haben wir Jesus unser Leben ausgeliefert und gesagt, wir brauchen deine Vergebung, es soll dir gehören, mein Leben, und nun führe du mich nach deinem Weg. Und dann hat Gott angefangen, Früchte in unserem Leben wachsen zu lassen. Manchmal hat man das mehr gesehen nach außen, manchmal weniger gesehen, aber Gott hat es getan und er hält uns bei sich. Also, das ist das Kennzeichen aller Leute mit dem vierten Herzensboden. Sie hören Gottes Wort, sie verstehen Gottes Wort, weil der Heilige Geist es ihnen aufschließt. Der Heilige Geist redet zu ihnen, wenn sie Gottes Wort lesen. Und es ist doch hochinteressant, dass Jesus in Johannes 10 das schon ganz deutlich gesagt hat, was das Kennzeichen seiner Schafe ist. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Genau das Gleiche. Und dann redet Jesus ja davon, dass er nicht nur aus den Juden die Menschen zu sich ruft, sondern auch aus den Heiden. Und dann sagt er in Vers 16, Johannes 10, Vers 16, und ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, also aus den Heiden, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Haben wir es wieder. Es kommen auch andere dazu und deren Kennzeichen wird auch sein, dass sie meine Stimme hören. Und denen, die ihn ablehnen, sagt Jesus in Vers 26, ihr glaubt nicht, weil ihr meine Stimme nicht hört, denn ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Wörtlich sagt er, Johannes 10, Vers 26, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme. Also, die einen hören und die anderen hören nicht. Die einen nehmen es an und die anderen lehnen es ab. Für die einen ist das Gottes Wort seine Offenbarung und für die anderen sind es böhmische Dörfer oder nur ein religiöses, altes Dokument unter vielen anderen. Und deswegen hat Luther genau das richtig kapiert. Als er in den schmalkaldischen Artikeln in einem Kerntext der Reformation gesagt hat, was ist ein Christ? Und dann kommt diese berühmte Definition, es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei. Nämlich die heiligen Gläubigen, und dann erklärt er das noch weiter, die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das ist die Kirche, das sind die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das ist das vierte Ackerfeld. Der Christ hört die Stimme des guten Hirten, weil er der Heiligen Schrift glaubt und weil der Heilige Geist ihm die Heilige Schrift aufschließt und weil er die Bibel als das annimmt, was Jesus damit verbunden hat, als was Jesus sie uns gegeben hat. Und nicht zufälligerweise sagt Jesus auch in Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Auch nochmal Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme, sie hören meine Stimme durch die Schrift und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Johannes 10, Vers 35. Und damit hat der Christ Und das unterscheidet ihn von allen anderen. Anschluss an eine Informationsquelle, Zugang zu einer Erkenntnisquelle, die dem Nichtchristen verschlossen bleibt. Der Nichtchrist kann das auch lesen, aber es sagt ihm letztlich nichts. Man könnte das mit einem ganz profanen Vergleich, den Sie mir hier vielleicht nachsehen, beschreiben. Also der eine, der Nichtchrist, sage ich jetzt mal im Bild, bekommt seine Informationen nur aus ARD und ZDF, also nur so aus den öffentlich-rechtlichen Medien und den Mainstream-Zeitungen. Und der andere, der hat noch zusätzliche Quellen im Internet, in denen er mehr Informationen findet und in denen er auch die Informationen findet, die von den Mainstream-Medien in der Regel zurückgehalten oder umgedeutet werden. Also, der Christ hat mehr Informationen, er hat Zugang zu göttlicher Information und daher kann er sich ein ganz anderes Bild von der Wirklichkeit machen, als etwa diese Homepage zum Thema Meditation. Ihm erschließt sich ein völlig neuer Horizont. Und er ist nicht mehr nur in seiner Deutung der Welt auf Herrn Kleber und Frau Slomka angewiesen. So. Und letzten Sonntag hatten wir gesehen, und das ist das Dramatische, als Jesus anfängt, in der Öffentlichkeit durch Gleichnisse zu reden, das hat er ja am Anfang nicht so gemacht, da geht die Schere zwischen den Hörenden und den Nichthörenden immer weiter auf. Da geht die Schere zwischen den Verstehenden und den Nichtverstehenden immer weiter auf. Da wird der Graben zwischen denen drinnen und denen draußen immer tiefer. Das ist dramatisch. Die draußen bekommen nur noch die Gleichnisse zu hören und denen drinnen werden sie umso genauer erklärt. Warum macht Jesus das in dieser Situation? Wir hatten das gesagt. Er hatte ja vorher ganz elementar, ganz ausführlich gepredigt, wie man in das Reich Gottes hineinkommt, wie man sich zu ihm bekehren kann. Aber die meisten und vor allem das religiöse Establishment hatte sehenden Auges, obwohl Jesus seine Gottessohnschaft wieder und wieder und wieder bewiesen hatte, das war evident, hatten sich geweigert, ihm zu glauben, ihn anzuerkennen. Und daraufhin predigt Jesus in Gleichnissen als eine ganz gezielte Verhüllung. Er sagt, zu denen rede ich jetzt nur noch in Gleichnissen. Und das ist wie ein vorweggenommenes Gericht gegenüber dem Unglauben. Aber es ist zugleich auch ein Weckruf zum Nachfragen. Leute, fragt nochmal nach, klopft nochmal an. Und die Jünger werden bange gefragt haben, wie soll das noch werden? Wie soll das noch werden? Werden wir mit dieser Strategie die Leute überhaupt noch erreichen, wenn wir denen, die sowieso schon ablehnend sind, nur noch Gleichnisse erzählen? Wie soll sich Gottes Reich ausbreiten? Wie sollen die Leute zum Glauben finden, wenn Jesus zu denen draußen nur noch in Gleichnissen spricht? Und jetzt benutzt Jesus die nächsten Gleichnisse gegenüber den Jüngern, um ihnen und uns eine ganz klare Perspektive für die nähere und fernere Zukunft zu geben. Jetzt erzählt Jesus drei weitere Gleichnisse. Viel kürzer, zur Beruhigung sei es gesagt, viel kürzer als dieses erste. Drei weitere Gleichnisse. Und diese drei weiteren Gleichnisse beantworten genau diese Frage, nämlich wie geht es weiter mit dem Reich Gottes? Wie geht es weiter mit unserer Mission? Diese drei Gleichnisse bauen aufeinander auf, eins nach dem anderen, wenn wir sehen. Und diese Gleichnisse münden in eine helle Zukunft, in eine frohmachende Perspektive. Und sie machen den Jüngern ganz viel Mut, hoffentlich auch uns. Und sie schildern das Reich Gottes in den leuchtendsten Farben. Sehen wir hinein, fangen wir an bei Vers 30. Und er, Jesus, sprach, Markus 4, Vers 30, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis wollen wir es darlegen? Also es erklären, es abbilden. Es ist einem Senfkorn gleich, dass wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Das ist die große Perspektive. Also nicht nur das vierte Ackerfeld, ja, das stimmt, aber das ist die große Perspektive, ein großer Baum. Und Jesus zeigt in diesen Gleichnissen einen praktischen Weg auf, wie er uns dahin führen will. Und wie gesagt, trotz dieser kritisch nüchternen Perspektive von 3:1 Ackerfeldern kann man diesen zweiten Teil der Gleichnisse unter das Motto stellen, und das ist unsere Überschrift heute Morgen, und es wächst doch, die Unwiderstehlichkeit des Reiches Gottes. Das ist heute das Thema, wenn Sie mitschreiben, können Sie das oben drüber setzen, und es wächst doch, die Unwiderstehlichkeit des Reiches Gottes. Nun, die äußeren Umstände deuten noch nicht darauf hin. Sie sind eine kleine Truppe, sie haben eine große Gegenmacht, das kennen wir auch, wir sind eine kleine Truppe, wir haben eine große Gegenmacht gegen uns, aber Jesus wird in dieses Reich des Unglaubens einbrechen. Und dazu zündet Jesus jetzt quasi, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, die zweite Stufe seiner Strategie. die zweite Stufe seiner Strategie. Die erste Stufe war, er hatte zunächst selber gepredigt. Er hatte diese Predigt durch Zeichen und Wunder bestätigt. Er hatte seine Autorität überwältigend bewiesen. Da haben wir immer wieder dieses Stichwort Evidenz verwendet. Es ist nachweisbar, dass Jesus der Sohn Gottes ist in seiner überragenden Macht über Krankheit, Tod und die Mächte der Finsternis. Das war die erste Stufe. Und jetzt kommt die zweite Stufe. Jetzt markiert Jesus mit den Gleichnissen zunächst eine Krisensituation. Und jetzt treibt er durch diese Gleichnisse die Zuhörer in eine Entscheidung hinein. Sinclair Ferguson hat das in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Gleichnisse Jesu waren wie Geschosse oder er verwendet den Ausdruck Missiles, also wie Raketen, die er gezündet hat gegen das Königreich der Finsternis in den Herzen der Menschen. Und diese Gleichnisse, diese Geschosse waren so getimt, dass sie die Selbstgerechtigkeit von Männern und Frauen zerstören sollten und all ihre Gegenwehr gegen eine Bekehrung zu Jesus überwinden sollten. Diese Gleichnisse waren darauf kalkuliert, die Leute zu einer Entscheidung zu bringen. Zitat Ende. Also es sind Raketengeschosse gewissermaßen, diese Gleichnisse, die auf das Königreich der Finsternis in den Herzen zielen und die Leute in eine Entscheidung hineintreiben sollen. Jetzt ist die Krise, sagt Jesus. Und jetzt muss sich jeder fragen, bin ich drin oder bin ich draußen? Sind sie drin oder sind sie draußen? Sind sie nah oder sind sie fern? Gehören sie schon dazu oder noch nicht? Wollen sie überhaupt dazu gehören oder nicht? Und die Antwort entscheidet am Ende über Leben und Tod, über Himmel und Hölle in der Ewigkeit. Und deswegen heißt das, auch wenn Jesus selbst in Gleichnissen predigt, hat er die draußen noch lange nicht aufgegeben. Von jetzt an schickt er seine Truppen los, um die Menschen zum Glauben zu rufen. Das ist die zweite Stufe, die er hier zündet. Bisher hatte er die Jünger vorbereitet. Bisher hatten sie von seinem Beispiel gelernt. Bisher waren sie mitgelaufen. Aber jetzt rückt die Zeit näher, wo die Jünger irgendwann selber an die Stelle des Predigers treten werden. Jetzt kommt ihre Ausbildung langsam an den Punkt, wo sie ran müssen, wo die ersten Praktika kommen. Und dann müssen sie Jünger selber verkündigen. Und wenn Jesus nicht mehr da ist, müssen sie auch selber für ihren Nachwuchs sorgen. Und die nächste Generation heranführen. Und irgendwann kommt die Reihe dann auch an uns und kam die Reihe an uns. Und deshalb müssen wir, genauso wie die Jünger, wissen, wenn wir drinbleiben wollen in dieser Reihe, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen bei der Ausbreitung des Reiches Gottes, wir müssen wissen, ob das stimmt. Ob das Reich Gottes wirklich unwiderstehlich kommt und woran wir das festmachen können und welchen Part wir dabei möglicherweise haben. Und genau dazu verhilft uns Jesus mit diesen drei Gleichnissen. Sie stehen unter der Fragestellung, was macht das Reich Gottes unwiderstehlich? Welche Faktoren sind es? Drei Gleichnisse, drei Antworten, die aufeinander aufbauen. Und das erste Gleichnis ist mit Abstand das komplizierteste. Und das ist gut, dass wir das gewissermaßen als erstes abarbeiten können, wo wir noch frisch sind. Das erste ist das komplizierteste. Und all die anderen ergeben sich dann daraus und dann wird es immer einfacher zu verstehen. Also wagen wir uns ran an das erste. Eigentlich ist es eine Art Doppelgleichnis. Auf den ersten Blick sehr rätselvoll. Und deswegen haben manche Exegeten auch gesagt, naja, hier sammelt Markus so einige verstreute Gleichnisse und packt sie in ein Kapitel rein. Also nach dem Motto, sie haben keinen inneren Zusammenhang. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sie haben einen sehr komplexen inneren Zusammenhang. Auch mit dem Gleichnis davor. Lesen wir die Verse 21 bis 25. Und er sprach zu ihnen, also Jesus zu seinen Jüngern. Kommt etwa das Licht? Also da geht er von einer Öllampe aus, die hereingebracht wird in einen Raum. Deswegen wird gebracht, könnte man auch sagen. Wird etwa das Licht gebracht in einen Raum hinein, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird? Und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt? Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar gemacht wird. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr zumessen wird, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und bei Lukas heißt es, wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Jetzt müssen wir da Schritt für Schritt uns herantasten. Was macht die Christen aus nach Vers 20? Das haben wir noch im Ohr. Was macht die Christen aus nach Vers 20? Es sind die, die das Wort hören und es aufnehmen. Die das Wort hören.
Und genau diese Leute spricht Jesus jetzt direkt an in Vers 23. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann gleich nochmal verstärkt in Vers 24 zu ihnen, den Jüngern. Eine ganz eigentümliche Formulierung im Griechischen. Er sagt, achtet auf das, was ihr hört. Oder man könnte auch übersetzen, seht zu, was ihr hört. Das heißt, seid besonders aufmerksam, seid gründlich, schaut genau hin, hört genau hin, achtet auf das, was ihr hört. Versteht es gründlich, versteht es in Tiefe, studiert es, packt es ganz fest. Seid gewiss, dass ihr es richtig versteht. Lasst euch vom Heiligen Geist so laufen, so leiten, dass ihr mit eurem Denken genau dem nachgeht, dass ihr exakt hinschaut, um es selber formulieren und dann auch weitergeben zu können, dass ihr es versteht in seinem Reichtum, dass ihr es versteht in seiner Tiefe, dass ihr es versteht in seiner Tragweite, dass ihr es differenziert versteht. Bei Lukas 8, Vers 18 heißt es so, seht zu, wie ihr hört. Seht zu, wie ihr zuhört. Seht zu, wie ihr zuhört. Also die Gleichnisse als eine Hörschule für Jesu Jünger. Und dann fährt Jesus fort im zweiten Teil von 24, nach dem Maß, mit dem ihr zumesst, nach demselben Maß, mit dem ihr zumesst, wird euch euer Teil zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Das heißt hier in diesem Zusammenhang, nach dem Maß eures Hörens wird Gott euch Verständnis geben. Also wenn ihr treu hört, wenn ihr gehorsam hört, wenn ihr erwartungsvoll hört, wenn ihr mit der Bitte an den Herrn hört, dass er euch durch seinen Heiligen Geist das Verständnis aufschließen möge. Wenn ihr mit der Bibel in der Hand hört, mit der Konkordanz auf dem Regal hört. Wenn ihr zum Gottesdienst oder zur Bibelstunde kommt und sagt, Herr, lass mich dein Wort verstehen. Nach dem Maß eures Hörens wird Gott euch Verständnis geben. Ja, und er wird es sogar noch zulegen. Er wird es noch verbessern. Er wird euch noch immer tiefer da reinführen. Und dadurch wird die Schere immer weiter auseinandergehen. Vers 25. Wer hat, also wer ein Anfangsverständnis des Wortes Gottes hat, wer ein Anfangsverständnis der Gleichnisse hat, dem, wie heißt es hier? Dem wird gegeben werden. Dem wird Gott immer noch mehr an Erkenntnis schenken. Den wird Gott immer tiefer eindringen lassen. Wer eifrig nach seinem Willen fragt und danach forscht, der wird eine Erkenntnis nach der anderen gewinnen. Und dem wird Gott schenken, dass er immer mehr versteht. In Matthäus 13 heißt es, wer hat, dem wird die Fülle gegeben werden. Und dagegen die andere Seite der Schere, Vers 25b, wer aber nicht hat, von dem wird auch das noch genommen werden, was er hat. Das heißt, wer nicht vertrauensvoll zu Jesus kommt, wer nicht nach seinem Wort fragt, wer nicht darin gegründet sein will, wem das ziemlich egal ist, wer es sich leistet, seine Bibel links liegen zu lassen, wer sagt, ach, das brauchen wir alles nicht, mir reicht so eine christliche Grundauffassung, aber alles andere ist übertrieben, der wird das auch noch verlieren. Und bei Lukas sagt Jesus hat diese Gleichnisse ja öfter angewendet und gebraucht. Wer aber nicht hat, Lukas 8, Vers 18, dem wird auch das noch genommen, was er zu haben meint. Er hat es eigentlich jetzt schon nicht mehr. Also die Schere geht immer weiter auseinander. Hört, hört, schaut genau hin. Und Gott wird euch noch mehr Erkenntnis geben. Und ihr werdet wachsen und ihr werdet immer mehr gegründet sein in seiner Wahrheit. Und dann sind da auf der anderen Seite diejenigen, die im Neuen Testament manchmal als Scheinchristen beschrieben werden, die immer weiter wegkommen. Es wird ihnen immer unwichtiger. Aber was sollen die Hörer, die nun hören und denen, dass wir so inbrünstig und leidenschaftlich gewissermaßen ins Herz gesprochen wird? Hört, 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 hört. Was sollen die mit diesem Schatz, den sie erworben haben, nun machen? Die Antwort darauf stellt Jesus an den Anfang des Gleichnisses. Und nach erschließt sich uns das jetzt. Er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht? Also das Licht, das ihr empfangen habt, durch euer Hören, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Also ihr hört das Wort, ihr versteht das Wort, ihr durchdringt das Wort, ihr lernt das Wort und das ist das Licht. Und Licht ist in der Bibel eine Metapher, ein Bild für Gottes Wort. Also Sie können in Klammern, kommt etwa das Licht, kommt etwa Gottes Wort. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Oder 2. Petrus 1, Vers 19, wo Petrus sagt, das prophetische Wort ist das Licht, das scheint an einem dunklen Ort. Gottes Wort ist das Licht. Und zugleich ist das Licht eine Metapher für den Kerninhalt des Wortes, nämlich für Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, das euch geschenkt wird durch das Wort. Ihr habt dieses Licht durch Hören empfangen. Und es wäre doch absurd und unnatürlich, wenn ihr dieses Licht, was ihr empfangen habt und was euch prägt, nun künstlich unter Verschluss haltet und nicht scheinen lasst, wo doch die Finsternis so groß ist. Also, Verse 24 und 25 sagen, ihr hört und ihr versteht mehr und Gott erschließt sich euch immer mehr und er lässt euch immer mehr darin wachsen. Und er zieht euch damit immer mehr zu sich hin. Und deswegen sollt ihr Vers 21, 22 ganz natürlich das auch abstrahlen. Ihr sollt es nicht verstecken, ihr sollt es nicht unter einen Scheffel packen. An anderer Stelle sagt der Herr, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Es kann das Licht, das scheint, nicht im Dunkeln bleiben. Es liegt im Wesen des Lichtes zu scheinen. Es ist die dem Licht eingebaute Wirkung zu scheinen. Das ist die größte Selbstverständlichkeit. Das griechische Wort, was hier für Licht steht, Lychnos, meint eine kleine Öllampe. Die war ganz flach, rund, hatte ein Einfüllloch, ein Halter für den Docht, der in das Innere reicht. Ein ganz einfaches Konstrukt. Und dann trug man dieses Lämpchen in den Raum hinein. Und Sie erinnern sich, in der Bergpredigt hat der Herr dieses Beispiel auch schon mal verwendet. In Matthäus 5, Vers 15, da sagt er, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Gleiche Formulierung wie ihr. Und so leuchtet es allen, die im Hause sind. Und Scheffel müssen Sie sich vorstellen, das war ein Getreidemaß. So ein großer Behälter, circa 9 Liter passten da rein. Circa 9 Liter. Und Jesus sagt, Leute, das wäre doch absurd, wenn ihr jetzt so ein Öllämpchen präpariert, anzündet und packt es unter einen Scheffel. Was soll das? Absurd. Man zündet nicht eine Kerze ein und packt sie dann in die Mülltonne. Licht ist zum Leuchten da. Und aus diesem Vers kommt unser bekanntes Sprichwort, man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das kommt hierher, natürlich. Und wissen Sie, was wir hier haben? Ganz überraschend. Das ist die Vorfassung, die Vorform des Missionsbefehls. Mitten in diesem Gleichnis, hat mich total überrascht. Habe ich auch bisher, ehrlich gesagt, noch nicht gefunden. Aber es ist eigentlich klar, das ist die Erstfassung des Missionsbefehls. Das ist Jesu Antwort auf die 3 fruchtlosen Ackerfelder. Hört, ihr werdet immer mehr von Gott gefüllt werden mit seiner Wahrheit. Ihr werdet das Licht immer besser begreifen und dann sollt ihr dieses Licht auch abstrahlen und diese Wahrheit verkünden. Ja, die Gleichnisse haben auch eine verhüllende Funktion im Sinne von Gericht. Ja, mit den Gleichnissen macht Jesus auch deutlich, wer nicht hören will, der wird nicht dauernd betüttelt werden. Man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen, hat der Herr auch gesagt in Matthäus 7. Aber zugleich sollen die Gleichnisse aufrütteln. Sie sollen animieren, nachzufragen. Sie sollen in die Entscheidung treiben. Sie sollen herausfordern. Sie sollen auf ihre Weise zu Jesus ziehen und Neugier wecken. Denn Jesus will ja, dass Menschen gerettet werden. Und deswegen will er, dass die Wahrheit rauskommt. Und deswegen sagt er das in Vers 22. Wahrscheinlich steckt da ein Sprichwort dahinter. Hochinteressante Formulierung. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Es soll offenbar werden. Es soll an den Tag kommen. Das Evangelium ist keine esoterische Speziallehre für einen Insiderkreis. Das Evangelium ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und Jesus hat einen Plan dafür entwickelt, den er Schritt für Schritt entfaltet. Einen Plan, an den er die Jünger jetzt in dieser 2. Stufe Schritt für Schritt heranführt. Und der nächste Schritt in diesem Plan wird dann in Markus 6 sein, dass Jesus die Jünger auf ihren ersten Kurzmissionstrip schickt. Das ist so ihre erste Kurzmissionsreise. Gibt es ja heute auch noch bei den Missionsgesellschaften. Und dann kommen sie wieder zurück und dann berichten sie ihre ersten Erfahrungen. Es ist noch nicht alles ganz aufgedeckt. Was fehlt denn noch zu diesem Zeitpunkt? Was ist denn noch nicht geschehen? Es ist die Kreuzigung noch nicht geschehen. Es ist die Auferstehung noch nicht geschehen, aber es wird bald soweit sein. Bald wird die Botschaft vollständig sein. Bald wird alles kommen, bald schon. Und dann werdet ihr noch mehr verstehen und noch mehr hören und dann werdet ihr das ganze Bild haben. Und dann werdet ihr vollständig ausgerüstet sein und dann müsst ihr bereit sein. Und dann wird das, was jetzt verborgen ist, offenbar gemacht werden. Und das, was jetzt noch in gewisser Weise heimlich ist, endgültig an den Tag kommen. Das ist so geplant, es ist so gezielt. Und auch den Zeitplan, wann es verborgen sein soll und wann es an den Tag kommen soll, hat Jesus souverän in der Hand. Ja, er sagt hier in Vers 22, nicht ist verborgen, was nicht offenbar gemacht werden soll. Du, das Verborgenhalten dient letztlich dem großen Ziel, es zum richtigen Zeitpunkt umso beeindruckender offenbar zu machen. Auch das Verborgenhalten gilt dem Ziel des Offenbarmachens, wie bei uns mit den Weihnachtsgeschenken. Wenn Sie Kinder haben, was machen Sie mit den Weihnachtsgeschenken? Sie halten die verborgen. Sie verstecken die und denken sich vielleicht extra besonders sichere Verstecke aus, damit da ja keiner rankommt. Kleiderschrank oder wo auch immer. Aber warum verstecken Sie das? Warum wollen Sie, dass die Kinder das auf keinen Fall sehen oder Ihr Ehepartner das auf keinen Fall sieht? Damit dann der Zeitpunkt, wenn es offenbar gemacht wird, umso schöner ist. Das heißt, auch alles Verbergen dient letztlich dem Zeitpunkt des Offenbarwerdens. Und genauso ist es hier gemeint. Gott hat seinen Plan. Es gibt die Zeit des Verborgenhaltens, es gibt die Zeit des Offenbarens. Und alles dient letztlich dem, dass es zur richtigen Zeit versteckt wird, damit es zur rechten Zeit aufgedeckt wird. Und dann gilt, was Jesus in Matthäus 10, Vers 27 sagt, was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Ihr sollt es bekannt machen, öffentlich machen, zu seiner Zeit. Und ich rüste euch dafür aus. Das ist die Frühform des Missionsbefehls. Und damit haben wir den ersten Faktor. Den ersten Faktor, durch den das Reich Gottes unwiderstehlich wird. Nämlich durch hörende Helfer. Das ist der erste Faktor. Hörende Helfer. Hörende Helfer. Ihr vom vierten Ackerfeld, ihr, die ihr diese Gleichnisse versteht, ihr seid ein Teil der Mission, sagt Jesus. Ihr seid Saathelfer. Ihr seid nicht diejenigen, die die Mission tragen. Ihr seid nicht diejenigen, die letzte Verantwortung für diese Mission haben. Ihr seid nicht die als Letzte den Kopf hinhalten müssen. Das mache ich schon selber, sagt Jesus. Aber ihr seid Helfer. Und wenn ihr Helfer sein wollt, müsst ihr hörende Helfer sein. Hört, 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 hört. Das steht viermal hier, allein in diesem Text. Das wollen wir sein, hörende Helfer. Und Jesus sagt, hört gründlich, Vers 24. Versteht gründlich, ich werde euch immer mehr Verständnis schenken. Ich werde euch immer mehr darin gründen und ihr werdet immer differenzierter werden. Ich werde ja nicht mehr lange auf der Erde sein, aber ich werde euch vorbereiten. Und damit wendet sich Jesus auch gegen die Vereinfacher und gegen die Verkürzer und gegen diese theologischen Plattmacher, die sagen, ach, was soll man sich groß mit der Bibel befassen? Wir haben so ein paar Parolen, das sogenannte einfache Evangelium und das muss dann reichen. Nein, Jesus sagt, hört, hört, hört. Und studiert und lernt und trachtet danach. Das hat nichts mit Intellektualismus zu tun, sondern mit Treue zu Jesus. Und dann bringt das Licht rein, Vers 21. Dann lasst es leuchten. Und dann wird Schritt für Schritt das, was offenbar war, was verborgen war, offenbar werden. Und die Weisheit und die Herrlichkeit Gottes und sein Rettungsweg werden aller Welt kundgetan werden. Seid hörende Helfer. Ihr könnt nur Helfer sein, wenn ihr hört. Ihr könnt nur Helfer sein, wenn ihr hört. Und wer nicht hören will, wer nicht lernen will, kann kein Helfer sein. Und ich werde euch nur etwas zu hören geben, wenn ihr es weitergebt. Was für ein Privileg. Aber, so fragen wir dann gleich nach, ist das nicht eine Überforderung? Wie oft fühlen wir uns nur als kleine Funzeln? Wir sollen strahlen und leuchten. Wir sollen überfließen von der Erkenntnis der Wahrheit Gottes. Und wie erbärmlich kommen wir uns teilweise vor. Und da kommt Jesus mit dem nächsten Gleichnis. Als wollte er uns sagen, hallo, du bist als hörender Helfer eingeplant. Du bist nicht als evangelistische Wunderwaffe eingeplant in diesem Konzept. Du bist nicht als Multi-Bekehrungsautomat eingeplant in diesem Konzept, sondern nur als hörender Helfer. Die evangelistische Wunderwaffe, die kommt jetzt in Vers 26 bis 29. Und das wollen wir als nächstes lesen, das zweite Gleichnis. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Tag und Nacht. Und der Same keimt und er geht auf, ohne dass er es weiß. In einer Übersetzung heißt es, und er weiß nicht wie. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das ist also der zweite Faktor, der die Unwiderstehlichkeit des Reiches Gottes garantiert. Erstens hatten wir gesagt, hörende Helfer. Zweitens, selbstwirksamer Same. Selbstwirksamer Same. Das ist das Zweite. Wir wissen vom letzten Mal, der Same ist das Wort Gottes, das Evangelium. Ja, und worin besteht nun die Tätigkeit der Helfer? Das wird hier auch gesagt. Im Vers 26 mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Das heißt, das Wort ausrichtet. Das Wort an den Mann und an die Frau bringt. Und was muss der Helfer dann noch tun? Schauen wir hin. Schlafen. Vers 27, schlafen, aufstehen, seine Sachen machen. Nicht mehr, er muss schlafen, damit er dann wieder ausstreuen kann. Und abwarten, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ja, aber wie soll das denn da wachsen, wenn der Helfer nicht mehr tut, wenn er da nicht mehr dran dreht, wenn er da nicht so ein bisschen psychologisch nachbohrt? Wie soll das denn bitte schön wachsen? Die Antwort steht in Vers 28, die Erde trägt von selbst Frucht. Wissen Sie, welches Wort da im Griechischen steht? Automate. Das steht im Griechischen wirklich Automate. Und das heißt eben automatisch, das können wir fast wörtlich übersetzen. Das geschieht automatisch. Warum? Weil der Same so stark ist. Das Wort Gottes ist so stark. Ich erinnere mich doch daran, als Kinder sollten wir bestimmte Prinzipien des Ackerbaus lernen. Dann haben wir Sonnenblumensamen eingesät in so ein Einwegglas. Wahrscheinlich jeder von uns irgendwann mal gemacht und es dann begossen und in die Sonne gestellt. Und man hat nun eifrig jeden Morgen geschaut, was kam da. Und man wollte am liebsten irgendwie nachhelfen und gucken, wo bleibt das nun, wo kommt es nun? Und wenn man damit anfing, hat man schon alles wieder zerstört gehabt. Jesus sagt Automate. Und er schließt bewusst, da müssen wir mal hingucken, das ist hochinteressant, er schließt bewusst jede Lücke, in die der Mensch noch seine Mitwirkung hineinschummeln könnte. Deswegen sagt Jesus hier, die Erde trägt von selbst Frucht. Und dann zählt er auf, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Er sagt nicht sozusagen, die Erde trägt von selbst und bringt dann irgendwann die Frucht hervor und dann können wir alle möglichen Dinge möglicherweise noch dazwischen schieben und wir ziehen den Halm so ein bisschen raus und wir machen noch Tesafilm um die Ehre drum, damit sie besser hält oder so. Nein, sagt er, es geschieht von selbst. Was geschieht von selbst? Alles geschieht von selbst. Zuerst den Halm, danach die Ehre und dann den vollen Weizen in der Ehre. Da kommst du nicht dazwischen, da kannst du dich nicht mehr reinschmuggeln, lieber Mensch. Und alles bitteschön Automate. Und wir erinnern uns an Jesaja 55, Vers 11, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Verstehen Sie, das ist das Geheimnis, der selbstwirksame Same. Und unsere Aufgabe ist es, den Samen auszustreuen. Den richtigen Samen, den Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Das heißt, das wahre, unverfälschte, ungekürzte Evangelium auszustreuen. Und irgendwann kommt dann die Frucht. Vers 29. Dann kommt der Schnitter, das ist das Bild für die Frucht. Und dann kann man auch ernten. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten, sagt Psalm 156. Dann sind wir wieder dran. Wir dürfen ernten, ja. Wir müssen Geduld haben. Wir können das Wachstum nicht beschleunigen. Aber manchmal lässt der Herr uns auch ernten. Manchmal dürfen wir das erleben, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden, dass sie in die Gemeinde kommen, dass sie in die Mission gehen. Manchmal dürfen wir das richtig mitverfolgen, dass Menschen, die sich bekehrt haben, im Glauben wachsen, dass sie in der Kenntnis des Wortes wachsen, dass sie in der Bereitschaft, Zeugnis zu geben, wachsen, dass sie in ihrer Hingabebereitschaft und ihrer Dienstwilligkeit wachsen. Wir dürfen manchmal auch diese Frucht sehen und wir dürfen in einer gewissen Weise ernten und wir dürfen säen, aber wir können das Wachstum nicht machen. Die Frucht zu erzeugen, das behält Gott sich vor. Und das ist urreformatorisch, was Jesus hier sagt, beziehungsweise es ist urjesuanisch, was die Reformatoren gesagt haben. Gott baut sein Reich durch sein Wort und wenn er das tut, ist das ein übernatürlicher Prozess. Ein übernatürlicher Prozess. Dieses Reich Gottes ist jetzt überall dort, wo Menschen durch den Glauben zu Jesus kommen, wo sie Vergebung ihrer Sünden bekommen, wo sie dadurch, dass sie in Jesus die Rettung ergreifen, Gottes Kinder werden für Zeit und Ewigkeit. Und deswegen kann Jesus für Reich Gottes auch synonym den Begriff ewiges Leben verwenden. Johannes 3 zum Beispiel. Ewiges Leben oder Reich Gottes ist das Gleiche. Und ewiges Leben beginnt dort, wo Gottes selbstwirksamer Same ein Herz zur Buße bringt und nachhaltig verändert. Und wir merken, entweder Jesus oder die ewige Verdammnis. Und wir brauchen ihn. Und wir brauchen es, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Und wir hängen uns an ihn. Und jetzt ein kleiner Einschub, weil wir das wissen müssen, da uns das Gegenteil immer wieder um die Ohren gehauen wird. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, wenn Emerging Church Konzepte, wenn die Transformationstheologie, wenn die sogenannte missionale Theologie behauptet und wieder behauptet und wieder behauptet, wir Menschen könnten hier auf der Erde das Reich Gottes selbst mitbauen, indem wir die weltlichen Verhältnisse verbessern und verändern. Indem wir Hannover vielleicht etwas schöner machen und etwas menschenfreundlicher und etwas sozial erträglicher. Das ist nicht wahr. So hat es neulich erst wieder Tobias Feigs beim Abschlussgottesdienst der Evangelischen Allianz in Hamburg gesagt. Das wurde in der Allianzzeitschrift 1 vom März so überliefert, er sagte, das Reich Gottes beginnt da, wo man gut miteinander umgeht, in Familie, Nachbarschaft und am Arbeitsplatz. Zitat Ende. Da beginnt laut Tobias Feix das Reich Gottes. das ist nicht wahr. Das Reich Gottes beginnt nicht da, wo wir Menschen hoffentlich freundlich miteinander umgehen. Das Reich Gottes ist etwas Übernatürliches, was Gott wirkt durch den selbstwirksamen Samen. Und wo dieser selbstwirksame Same zum Einsatz kommt und sein Werk tut, da wird ein Mensch Gottes Kind und gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und darum ist es eine Verharmlosung, eine Verfälschung des Reiches Gottes. Wenn der Mensch in die Hand nimmt, was Gott sich vorbehalten hat, und dann bekommt er statt des ewigen Reiches Gottes eine menschliche Attrappe. Das wirkliche Reich baut Gott selbst. Der selbstwirksame Same. Uns bleibt nur, den Samen auszustreuen. Ja, aber wir müssen doch wissen, was in der Zwischenzeit mit dem Samen passiert. Wenn der erstmal unter der Erde zu reifen und zu wachsen beginnt, wir müssen doch irgendwie wissen, wie das läuft. Warum? Keiner weiß das. Natürlich kann der erfahrene Landwirt einige biologische Prozesse nachvollziehen. Aber was da wirklich geschieht, dass man einen Samen in die Erde wirft und dann kommt eine riesige Frucht raus, das ist ein Wunder. Es bleibt ein Wunder. Und dieses Erntedanklied von Matthias Claudius, dieses berühmte, das ist eigentlich auch ein Evangelisationslied. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn wir heimgehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Und dann heißt es immer, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Was nahe ist und was ferne, von Gott kommt alles her. Der Strohhalm und die Sterne, das Sandkorn und das Meer. Von ihm sind Büsche und Blätter und Korn und Obst von ihm. Das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Das ist auch ein Missionslied, das ist ein Bekehrungslied. Wir säen und wir ernten. Aber das neue Leben, das aus der Saat entsteht, kann nur Gott schenken und erhalten und wachsen lassen. Und deswegen passt der Wochenspruch. Das hat mich so gefreut, denn der Wochenspruch richtet sich ja nicht nach unserer Predigtreihe. Aber der Wochenspruch passt wie gemalt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das, genau das ist es. Das Weizenkorn fällt in die Erde und er stirbt und bringt viel Frucht, weil es ein übernatürlicher Akt ist, ein Wunder, das Gott schenkt. Und hier hat das noch diese besondere bildliche Bedeutung in Johannes 12, dass Jesus dann selbst von sich selbst, von seinem Opfertod spricht, dass er das Weizenkorn wird und durch seinen Tod Gott Leben schenkt, das Wunder des Lebens und der Vergebung. Also, ich denke, das ist uns jetzt klar, der eigentliche Faktor, der die Unwiderstehlichkeit des Reiches Gottes garantiert, ist der selbstwirksame Same. Das ist die Basis aller Evangelisation. Und das wird wieder und wieder in der Bibel gesagt. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Es ist eine Kraft, das Evangelium hat die Power zu retten und nur das Evangelium. Und Johannes schreibt in seinem ersten Kapitel, dass derjenige, der zum Glauben kommt und Jesus annimmt, von Gott eine übernatürliche Geburt erfahren hat, dass Gott, nämlich durch sein Wort, Klammer auf, Klammer zu, dieses neue Leben in ihm gewirkt hat. Und die Reformatoren haben das kapiert. Und deswegen haben sie das Wort, die Wahrheit des Evangeliums, immer wieder als ein Wirkwort bezeichnet, als ein effektives Wort, als ein Verbum efficax. Und Luther hat das wunderbar formuliert. Er hat gesagt, Gott gibt nicht Waffen in die Hand, sondern er legt sein Wort in den Mund. Und mit diesem Wort trösten wir die Brüder. Mit diesem Wort schlagen wir den Satan mit unseren Widersachern in die Flucht. Und darum ist es eine wichtige Sache, dass man das Wort hat und lehrt. Dann haben sie gesagt, ja, wie ist das alles geworden mit der Reformation? Wie hast du das geschafft? Und wie habt ihr das organisiert? Und wie habt ihr das hingekriegt? Und wissen Sie, was Luther gesagt hat? Während ich hier sitze und mein wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium. Und dann sagt er, ich kann niemanden zwingen, denn der Glaube will ungenötigt angenommen werden. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das Wort hat, wenn ich geschlafen habe, wie der hier im Gleichnis, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Philipp Melanchthon getrunken habe, das Wort hat so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist. Ich habe nichts getan, das Wort hat alles bewirkt und ausgerichtet. Das ist das zweite Gleichnis hier. Selbstwirksamer Same, das ist die Garantie für die Unwiderstehlichkeit des Reiches Gottes. Und er wird ausgestreut durch hörende Helfer. Und jetzt zeigt uns das dritte Gleichnis zum Schluss, was dabei herauskommt. Wenn hörende Helfer, erstes Gleichnis, den selbstwirksamen Samen, zweites Gleichnis, ausstreuen. Dann kommt das dritte dabei heraus, der dritte Faktor für die Unwiderstehlichkeit des Reiches Gottes. Wucherndes Wachstum, das ist das dritte und letzte. Hörende Helfer, selbstwirksamer Same, wucherndes Wachstum. In dem Moment, als Jesus darüber spricht, das müssen wir ja auch sehen, sehen die Jünger wenig. Umso dringender brauchen sie jetzt diese Verheißung ab Vers 30. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. So wächst das Reich Gottes, sagt Jesus. Das Senfkorn, es ist winzig klein, wie ein Stecknadelkopf, wie ein Stecknadelkopf. Und Jesus nimmt hier eine Redewendung auf, die den Juden vertraut war, selbst wenn es biologisch noch kleinere Körner geben sollte als das Senfkorn. Aber damit wollte man sagen, wenn man etwas extrem Kleines beschreiben will, dann verwies man in der Regel auf das Senfkorn. Und das war allerhöchstwahrscheinlich ein jüdisches Sprichwort, das dahinter stand, der Durchmesser eines Senfkorns ist der kleinste messbare Durchmesser. Einige denken hier an die Brassica nigra, also den schwarzen Senf. Den gab es auch nördlich des Sees Genezareth. Und diese Same war 1 Millimeter groß. Aber er konnte, wenn man ihn in die Erde warf, gelegentlich bis auf Feigenbaumgröße wachsen. Einige meinen sogar bis zu 3 Meter hoch. Und das ist Vers 32. Wenn es gesät ist, geht es auf, wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige. Und Jesus sagt, hört her, das ist die Zukunft des Reiches Gottes. Wucherndes Wachstum. Wir werfen den winzig kleinen Samen in die Erde, diesen selbstwirksamen Samen. Und sogar bei Jesus war das ja so, nach menschlichen Vorstellungen, es war sogar bei Jesus winzig. Da war der Prediger aus Nazareth von außen betrachtet, natürlich, bei ihm kam die ganze Evidenz seiner Macht und Autorität durch die Wunder dazu. Aber von den menschlichen sonstigen Machtverhältnissen war das winzig. Der hatte nicht mal Unterstützung in seiner eigenen Familie zu der Zeit. Der hatte keinen Clan hinter sich, aber die Jünger. Ein kleiner Schülerkreis, wenig Leute aus den angesehenen Kreisen haben ihn unterstützt. Der kleinste Same. Und nun müssen Sie wissen, der kleinste Same ist eigentlich noch kleiner. Denn wenn man israelische Senfkörner zerdrückt, dann bildet sich ein Stäubchen. Und dieses Stäubchen, das entsteht, wenn das eigentliche Samenkorn zerdrückt wird. Dieses Stäubchen stellt den eigentlichen Samen dar. Also was wir als Senfkorn bezeichnen, ist gewissermaßen nur der Behälter für noch kleinere Einheiten. So klein ist das. Und daraus erwächst dann im Endergebnis ein großes Reich. Und dann dieses herrliche Bild vom Baum. Das kommt schon im Alten Testament vor, in Hesekiel. Da beschreibt Gott dieses sein wachsendes Reich als einen Baum, der immer größer wird. Da heißt es in Hesekiel 17, so spricht Gott der Herr, ich will vom Wipfel des hohen Zedernbaumes nehmen und will ihn einsetzen, ein zartes Reis abbrechen und auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen, damit es Zweige treibe und Früchte bringe und zu einem prächtigen Zedernbaum werde, dass allerlei Vögel und allerlei Geflügel unter ihm wohnen und unter dem Schatten seiner Äste bleiben können. Ich, der Herr, habe es gesagt. Das ist das Bild aus dem Alten Testament. Der riesige Baum für das gewachsene Reich Gottes und die Vögel in den Wipfeln, die Zuflucht haben. Da sind auch die Heiden dabei, die Völker aus aller Welt, sie finden Zuflucht in diesem Baum. Und das beginnt zurzeit in der Gemeinde. In der Gemeinde Jesu. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Sie finden alle hier Zuflucht. Sie finden alle hier Heimat. Und so erschafft der Herr aus kleinen Anfängen sein großes Reich. Gegen alle menschliche Wahrscheinlichkeit. Und das ist Gottes Prinzip geblieben. Denken Sie an die kleine Gemeinde in Philadelphia in Offenbarung 3. Zu der Jesus sagt, du hast eine kleine Kraft. Du bist eine ziemlich winzige Truppe. Und deine Immobilie ist nicht sehr ansehnlich. Aber du hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Du hast gehört, gehört, gehört. Du hast die Bibel studiert, du bist treu geblieben. Und deswegen habe ich dir eine offene Tür gegeben, eine offene Tür zur Mission. Du wirst Menschen erreichen und ich werde dadurch mein Reich bauen. Und in diesem Sinne hat Jesus auch in Lukas 12, Vers 32 seiner Gemeinde zugerufen, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und er wird es zum Ziel bringen. Und zurzeit studieren wir ja in der Bibelstunde die Offenbarung. Und da haben wir letzten Donnerstag gesehen in Offenbarung 7 das Ergebnis, zu dem dieses wuchernde Wachstum einmal führen wird. Wo es dann heißt in Offenbarung 7 ab Vers 9, und ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Stationen, Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, also vor dem Vater und dem Sohn, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen, wie beim Einzug Jesu in Jerusalem. Er wird als der König verehrt und angebetet. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten, die repräsentieren die Gemeinde, und die vier lebendigen Wesen, also diese Engelwesen. Sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die große Schar, die niemand zählen konnte vor dem Thron. Das ist die Zukunft. Und das sind die drei Faktoren, mit denen Jesus jetzt die Unwiderstehlichkeit seines Reiches garantiert. Hörende Helfer, der selbstwirksame Same. Und daraus wird dann ein wucherndes Wachstum. Und ihr Lieben, genau wie die Jünger damals, nimmt Jesus uns in dieses praktische Programm mit hinein. Er nimmt uns mit hinein als hörende Helfer. Als hörende Helfer. Und genauso wie die Jünger damals noch angefochten waren, sind wir auch angefochten, weil wir dieses wuchernde Wachstum oft eben gerade nicht vor Augen haben. Und dann drohen wir manchmal unterwegs müde zu werden. Und sagen: Ach, jetzt mach's es doch so. Es könnte noch so viel mehr rauskommen. Oder wir erliegen der Versuchung, dem Wachstum mit künstlichen menschlichen Mitteln etwas nachhelfen zu wollen. So ein bisschen synthetisch, so ein bisschen künstlich nachgeschoben. Und es bringt auch nichts. Und ihr Lieben, deswegen brauchen wir eines, das Hören. Wie Jesus sagt: Hören, hören, hören. Seid hörende Helfer. Studiert mein Wort. Hört gemeinsam. Helft euch gegenseitig, mein Wort zu verstehen. Und wir brauchen diese Gleichnisse als geistlichen Kraftschub. Und dann lasst uns in diesem Sinne an die nächsten Aufgaben herangehen, die der Herr uns stellt. Jetzt an die Bibeltage, erstmal so als Nahziel. Lasst uns in diesem Sinne da herangehen. Wir streuen den selbstwirksamen Samen des Wortes aus. Und irgendwann wird es zu wucherndem Wachstum führen. Ob wir dann noch leben oder schon beim Herrn sind. Lasst uns hörende Helfer sein. Lasst uns die kommen zu den Bibeltagen, zu ermutigen. Zu sagen: Leute, hört, hört, hört. Und seid Helfer in diesem Sinne. Und wir wollen so in diesen weiteren Gemeindebau hereingehen. Und wir wissen, der Herr ist da und der Herr hat diesen Plan und er will uns als seine hörenden Helfer dabei haben. Und so wollen wir ihm zur Verfügung stehen und wir wollen erwartungsvoll den selbstwirksamen Samen des Wortes ausstreuen in jeder Predigt, in jeder Jugendstunde, in jeder Bibelstunde, in jedem Gespräch, was wir mit jemandem führen, wo wir ihm ein Wort Gottes sagen können, in jedem Kindergottesdienst. Wir wollen den Samen ausstreuen und wissen, er ist selbstwirksam. Und dann zu seiner Zeit wird der Herr das wuchernde Wachstum schenken. Ganz bestimmt. Und im Himmel werden wir einmal sehen, was er alles getan hat. Und wo wir als kleine hörende Helfer beteiligt sein durften. Und das war immer dann, wo wir im Vertrauen auf sein Wort diesen selbstwirksamen Samen ausgestreut haben. Und manchmal zeigt uns der Herr sogar schon hier, wie aus scheinbar unmöglichen Situationen Großes wird. Ein Bauernjunge aus Ostfriesland, damit schließe ich, kam zu einer Missionsschule nach Wuppertal, erklärt den Brüdern dort, dass er aufgenommen werden wolle, etwas unbeholfen, aber er habe Gottes Berufung vernommen und er wolle in den Missionsdienst gehen, er wolle unbedingt ausgebildet werden, und die Leute von der Missionsleitung sind überhaupt nicht überzeugt, fragen sich, was sollen wir mit dem anfangen, der ist so ungelenk, so ungeschickt, ob der die Ausbildung durchhalten wird. Und sie geben ihm die Auskunft: Also lieber Freund, ihr Eifer in allen Ehren, aber überlegen Sie sich doch, ob das die richtige Aufgabe für Sie ist. Der verlässt traurig den Raum, am nächsten Tag steht er wieder da, sagt: Ich habe Offenbarung 3 gelesen, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe eine offene Tür vor dir gegeben. Und nun sind sie doch etwas genervt und auch überwältigt und sagen: Okay, dann komm mal und wir sehen mal, was draus wird. Und dann durchläuft er da, ich glaube, die 3- oder 4-jährige Ausbildung und mal mehr recht als schlecht, mal eine bessere Arbeit, mal eine schlechtere. Und dann haben sie es endlich geschafft nach den 4 Jahren und dann ist es endlich soweit und er darf ausreisen und sie finden dann auch irgendwie so ein Missionsfeld für ihn in Sumatra, also diese große indonesische Insel westlich von Java. Und sie sagen, sind gewiss, so jetzt sind wir ihn endlich los und jetzt soll er sich mal die Hörner da abstoßen. Und er fängt an und streut den Samen aus. Und als Gott ihn dann 40 Jahre später nach Hause ruft, da ist auf Sumatra eine lebendige Kirche entstanden. Und man sagt so rund 200.000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Das ist der Baum. der wächst und die Vögel finden Zuflucht. Und es kommt nicht auf den an, der das da ausstreut, es kommt auf das an, was er ausstreut. Und der Herr hat es gesegnet. Und so will er auch unserem Dienst Frucht schenken. Ja, kann man sagen, aber wir haben doch letztes Mal gesehen, es kommt auf das Ackerfeld an. Und wenn die Ackerfelder nun mal nicht sind, wenn das Herr der Herzensboden nun mal nicht gut ist, ja, aber das ist ja der Clou. Jetzt kommt hier die andere Perspektive. Der Same hat die Kraft, Ackerfeld 1, Ackerfeld 2, Ackerfeld 3 fruchtbar zu machen wie Ackerfeld 4, wenn Gott es schenkt. Und darum lasst uns dafür beten. Lasst uns den Samen ausstreuen und lasst uns unserem Herrn in den Ohren liegen, dass er noch viele, viele Menschen rettet und sich mächtig erweist zu seiner Ehre. Und dann dürfen wir uns von ganzem Herzen mitfreuen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns diese Gleichnisse schenkst und dass du in diesen Gleichnissen versprichst, dass dein Reich wächst und dass du uns in diesen Gleichnissen garantierst, dass dein Wort wirkt. Und dass du uns mit diesen Gleichnissen rufst, deine hörenden Helfer zu sein. Herr, das macht uns sehr demütig und sehr dankbar. Und wir wollen treu sein darin. Gib, dass wir eine ganze Gemeinde voller hörender Helfer sind. Und beglaubige das, was du hier verheißen hast, auch in der nächsten Zeit, Herr. Und du weißt, dort, wo jeder von uns auch Ermutigung braucht, bitte, da lass uns das auch erkennen, was uns ermutigt. Aber lass uns in allem und immer dir vertrauen. Und dankbar und treu das Wort ausstreuen. Geborgen bei dir. Und wir loben deinen heiligen Namen in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.